Diese Woche schon so viele gute Vorträge gehört, dass ich mich ganz klein fühle. Aber sei es wie es sei. Diese Predigt hat einen Namen und heißt Urlaubsgeschichte. Urlaub ist immer eine Sache, über die wir gerne nachdenken, ne? Meine liebe Frau und ich waren dieses Jahr ganz alleine miteinander in Schweden im Urlaub. Und es war wirklich so schön, eigentlich noch schöner, als wir es uns erträumt hatten. Wir hatten viele schöne Erlebnisse, wir haben interessante Sachen erlebt, wir haben einmal eine Gruppe Männer von Syrern getroffen, wo ich habe ja manchmal in meinem Herzen auch ein bisschen Vorbehalte, es waren die höflichsten Menschen, die ich je getroffen habe, muss ich so sagen. Also, aber darum soll es nicht gehen. Jeder Urlaub, so schön wie er ist, geht auch einmal zu Ende. Und eigentlich fange ich schon am Ende an. Auf der Rücktour hatten wir ein Erlebnis, das mich im Nachhinein sehr nachdenklich gemacht hat. Wir hatten die Fähre für die Rückreise fest gebucht. Das heißt, wir wussten genau, wann wir da sein müssen, wann die Fähre fährt und sie würde nicht auf uns warten. Aus Sorge, dass sich auf dieser 500 Kilometer langen Reise unvorhergesehene Schwierigkeiten ergeben könnten, fuhren wir lieber schon einen Tag früher los von unserem Campingplatz. Wir sagten uns lieber Stunden zu früh als Minuten zu spät. Wir übernachteten dann noch unsere letzte Nacht in Schweden schon in der Nähe von Trelleborg an der Ostsee und kamen dann am nächsten Tag sehr, sehr pünktlich dort an. Nun hieß es erst einmal sich zurechtfinden. Wenn man hier so aus der Kleinstadt kommt und ist dann in der fremden großen Stadt und man kann die Schilder schlecht lesen und spricht die Sprache nicht und man ist es nicht gewöhnt. Und also erst mal die richtige Schlange finden, wo man sich anstellt. Wir hatten ja unsere Tickets und da stand alles drauf und dann haben wir das auch gefunden. Und dann kamen wir an so einen Schalter und dann gab uns eine Dame die nötigen Unterlagen, unter anderem einen gelben Zettel, den wir sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen sollten. Dann wurden wir losgeschickt zum Fähranleger und wir sollten einer gelben Linie, die sich da durchs Hafengelände schlängelte, sollten wir folgen und uns dann in die Spur Nummer 12 einreihen. So weit, so gut. Jetzt passierte etwas Unvorhergesehenes. Unser Auto mit dem Wohnwagen hintendran passte nicht mehr in die Reihe rein. Wir guckten mit dem Hintern vom Wohnwagen auf die Straße. Und dann kam da so ein Hafenarbeiter und sagt, so, ihr müsst auf die nächste Spur, ihr müsst Spur 13 wählen. Also stellten wir uns auf die 13. Auf unserem Zettel stand aber eine große 12. Viele Autos, Wohnmobile, Wohnwagen, LKWs standen da und alle wollten auf die gleiche Fähre. Das ist erstaunlich, was auf so eine Fähre raufpasst. Da kriegt man wirklich, ja. Es dauerte ziemlich lange und erstmal passierte gar nichts. Wir standen da alle an. Die Leute stiegen aus, gingen umher, guckten sich die anderen Fahrzeuge an, was jeder da so hatte. Die unterschiedlichsten Menschen waren da versammelt. Reiche, Arme, also wirklich alles. Die Leute guckten und erzählten, wir mittendrin mit unserem gelben Zettel, mit der 12 standen aber auf der 13. So, Mann, die Leute denken bestimmt, wir sind zu doof, 12 und 13 auseinanderzuhalten. Also den gelben Zettel erstmal eine Etage tiefer gelegt. Hat ja keiner mehr gesehen, alles gut. Und dann verging eine ganze Weile und dann auf einmal, dann ging es los. Ein Einweiser winkt, die Fahrzeuge setzen sich in Bewegung. Da musste man so eine ganz steile Rampe hochfahren in Richtung Fähre. Unterwegs stand nochmal ein Einweiser und sortierte die Fahrzeuge. Uns schickte er auf eine Spur, die auf halber Strecke wieder runterführte von der Rampe. Wir finden uns in einer Gruppe von anderen Fahrzeugen wieder, die scheinbar auf eine andere Fähre warten. Aber da war noch gar nichts. Wir waren fix und fertig, wir sehen gar nicht mehr durch, was los ist. Wie kommen wir bloß auf unsere Fähre? Wir haben sie doch schon gesehen. Wie kommen wir denn nun nach Hause? Wir haben doch Tickets. Wir sind pünktlich, wir haben bezahlt. Was ist bloß los? Ratlosigkeit, Verzweiflung und auch ein klein bisschen Panik machen sich breit. Also ihr hättet dabei sein müssen. In dieser Situation, wir sind da so weit abgeschieden, treffen wir einen anderen Hafenarbeiter. Der spricht ein bisschen Deutsch. Ich schildere ihm unser Problem. Und er war gar nicht so besonders höflich, muss ich sagen. Er fragt mich recht ruppig, ob ich nicht lesen könne. Er sagt, gelber Zettel. Auf dem Zettel steht, sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen. Ach du Sch, der Zettel, der war lange vergessen. Ja, steht alles drauf. Was sollen wir denn jetzt machen? Der Hafenarbeiter sagt, kehrt Marsch und wieder hoch die Rampe. Meine liebe Frau und ich sind uns nicht so ganz einig, wie wir das jetzt praktisch anstellen sollen. Denn auch dort, wo wir uns jetzt befanden, da stehen die Leute an und alles hat seine geordneten Bahnen. Jetzt reicht's mir. Ich überfahre einige Sperrlinien, drängle mich ziemlich rabiat an den anderen Fahrzeugen vorbei und fahre entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung die Rampe wieder hoch. Erneut komme ich zu dem Einweiser. Diesmal mit gelbem Zettel. Er hatte mein ziemlich ruppiges Wendemanöver gesehen und schüttelt nur mit dem Kopf. Die Deutschen. Aber jetzt war alles in Ordnung. Wir durften auf die Fähre und hatten eine gute Überfahrt. Könnt ihr euch unsere Erleichterung vorstellen? Also wirklich. Wisst ihr, das ist nur eine Urlaubsgeschichte. Wir wären in der größten Not, wären wir auch irgendwie anders nach Hause gekommen. Anders ist es mit unserer Lebensreise. Ich habe mal ein Buch gelesen, Pilgerreise, kennt der ein oder andere. John Bunyan, oder wie er heißt, Kesselflicker von Beruf, ein Vorläufer des Klempners, war mir natürlich besonders nah am Herzen. Und da geht es um die Lebensreise eines Christen. Und unser Leben, man kann es, also es wird oft verglichen mit einer Reise. Ich finde, bei einer Reise ist es wichtig, dass man zuerst einmal das Ziel festlegt. Wo will ich eigentlich hin? Es ist wenig sinnvoll, loszufahren, wenn man gar nicht weiß, wohin man will. Manche sagen, der Weg ist das Ziel, ist aber eigentlich Quatsch. Was ist denn unser Ziel? Ist es die Ewigkeit bei Gott? Das Paradies? Die Heilige Schrift, Gottes ewiges Wort, nennt uns zwei Orte, zwei, die zur Auswahl stehen. Zum einen den Himmel, das Paradies, in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Dazu möchte ich uns noch einmal diese wunderbaren Verse aus der Offenbarung lesen. Kapitel 21, Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sagt: Schreib, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und er sagte zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Lebenswassers geben, zu trinken, umsonst. Wer den Sieg erringt, wird dies alles erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Den Feigen und Ungläubigen, den mit Gräueltaten befleckten und Mördern, den unzüchtigen Zauberern und Götzendienern und allen, die der Lüge dienen, wird ihr Teil beschieden sein im brennenden Feuer- und Schwefelsee. Das ist der zweite Tod. In diesem letzten Vers sehen wir, dass es auch einen anderen Ort gibt, genannt Hölle. Das ist ein Ort der ewigen Trennung von Gott und der Qualen. Ich will euch hier keine Höllenpredigt halten. Ich möchte aber diese biblische Wahrheit auch nicht verschweigen. Wenn wir also das Paradies und ewige Gemeinschaft mit Gott erreichen möchten, dann soll es jetzt um den Weg dorthin gehen. Wie auf unserer Urlaubsreise gilt es erst einmal rechtzeitig loszufahren. In Hebräer 3, Vers 15 steht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Niemand von uns weiß, wie viel Zeit er hat. Das ist keine Frage des Lebensalters. Ein ständiges Vor sich herschieben der Entscheidung ist lebensgefährlich. Wenn wir nun das Ziel festgelegt haben und uns auf den Weg machen, dann werden wir merken, dass dieser Weg schmal ist. Matthäus 7, Verse 13 und 14: Tretet ein durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Bei unserer Urlaubsreise war es die gelbe Linie, der wir folgen sollten. Und der Zettel hinter der Windschutzscheibe. Was ist denn nun die Leitlinie in unserem Leben? Psalm 119, Vers 105: Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß und ein Licht auf meinem Pfad. Johannes 1, Vers 2 und 3 und 4 und 5 auch noch. Dass wir ihn erkannt haben, erkennen wir daran, dass wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort bewahrt, in dem ist die Liebe Gottes wirklich zur Vollendung gekommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und was könnte der gelbe Zettel im übertragenen Sinne bedeuten? Matthäus 10, Vers 32 und 33: Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das sind Worte, die mich wirklich zutiefst bewegen. Wie ist es denn so im täglichen Leben? Wenn uns jemand fragt, glaubst du an Gott, dann können wir noch relativ locker leicht Ja sagen. Meistens sagt man nur, ja, ich gehe zur Kirche. Aber sagen wir tatsächlich, Jesus ist mein Herr? Ich versuche, seinen Geboten zu gehorchen, auch wenn es die breite Masse nicht tut. Stelle ich mich so sehr ins Abseits in dieser Gesellschaft? Jesus hat es getan. Wisst ihr, es passieren manchmal Dinge in unserem Leben, die wir so gar nicht gewollt oder geplant haben. Die Umstände scheinen sich gegen einen zu verschwören. Eins kommt zum anderen und eine Sünde zieht immer die nächste nach sich. Und schon ist man auf einem Weg, der am Ziel vorbeigehen wird. Man steht noch in derselben Reihe. Äußerlich sieht noch alles halbwegs gut aus. Aber was wird unser Herr sagen? Nicht wir treffen die Entscheidung über den Einzug ins Himmelreich. Als wir da unten am Fähranleger anstanden, wir standen in derselben Reihe wie alle anderen auch. Es war eine Wartegemeinschaft. Alle standen da und warteten und wollten auf dieselbe Fähre. Und doch wurde noch einmal sortiert. Also dieser gelbe Zettel hat mich lange Zeit beschäftigt. Was ist mein gelber Zettel? Was lässt Gott, was lässt Jesus erkennen, dass ich sein Kind bin? Versuche ich tatsächlich, seine Gebote zu halten? Es geht nicht darum, dass wir perfekte Menschen sein sollen. Wir werden immer wieder in Sünde fallen. Aber wird es uns bewusst, bitten wir um Vergebung. Ist Jesus wirklich mein Herr? will ich ihm gehorchen? Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sich voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr gesegnet meines Vaters. Empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Also wenn wir so einen Hafenarbeiter treffen, der uns vielleicht sogar unhöflich fragt, ob wir nicht lesen können und sagt, kehrt Marsch und ab zurück, dann dankt dem Herrn und nehmt die Ermahnung an. Er handelt in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Was ist der Sinn von Gemeindezucht? Da habe ich in letzter Zeit öfter drüber nachdenken müssen. Geht es darum, jemanden zu schulmeistern, den eigenen Willen durchzusetzen, seine Position als Chef auszubauen? Das ist alles totaler Quatsch. Wir sind alle auf demselben Weg. Und wenn wir Liebe zueinander haben, dann merken wir es manchmal, wenn der gelbe Zettel verrutscht ist. Und wenn uns das jemand sagt, er darf das gerne auch freundlicher tun als dieser Hafenarbeiter. Aber wenn uns das jemand sagt, dann nehmt es an. Wenn wir die Rampe dort hochfahren und wir werden auf das andere Gleis geschickt, es gibt einen Tag, an dem es keinen Weg zurück gibt. Jetzt ruft Gott und sagt, kehr um, marsch. In Jakobus 9, 5, Vers 19 steht, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird seine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Unsere Aufgabe in der Gemeinde, also wir untereinander, ist es, uns gegenseitig auf dem Weg ins Himmelreich zu helfen. Und dann sind wir auch in der Lage, nach außen wirksam zu werden und den Auftrag Gottes zu erfüllen, den wir haben. Wir haben in Matthäus ganz hinten am Schluss, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Das ist unser Auftrag. Den können wir aber nur erfüllen, wenn wir selber auf dem richtigen Weg sind. Wenn ich auf dem Holzweg bin, was soll ich einem anderen zeigen? Wenn ich das eine rede und meine Taten sprechen eine andere Sprache, wozu sind meine Worte nütze? Ich habe heute Morgen noch ein bisschen Bibel gelesen, Matthäus 15. Da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus und meckern ihn an, weil seine Jünger mit nicht gewaschenen Fingern Körner gegessen haben. Und er durchschaut das natürlich sofort, dass es nur eine äußere Frömmigkeit ist, wenn man äußere Formen einhält, aber sie betrügen ihre Eltern um den Anteil, der ihnen zusteht. Und er sagt zu ihnen im Vers 14, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Also das ist so ein Wort, das kann man sich auch gut vorstellen, ne? In einer Welt, die voller Fallstricke ist, ja, was soll draus werden? Wenn beide das Loch nicht sehen, dann fallen sie beide rein. Es ist schon gut, wenn einer sehen kann. Und sehen im geistlichen Sinne können wir, wenn Jesus unser Licht ist, wenn sein Wort auf unserem Weg eine Leuchte ist, wenn wir erstmal begriffen haben, wohin die Reise geht. Wie anders dagegen hört sich folgender Vers an. Psalm 37, Vers 31. Er hat die Weisung seines Gottes im Herzen. Seine Schritte wanken nicht. Ich habe heute Morgen noch ein Bild im Kopf gehabt. Also mit diesem schmalen und dem breiten Weg. Wenn man sich so diesen breiten Weg vorstellt, so, da läuft die Masse der Menschheit, trampelt so einen breiten Weg lang. Es gibt ja auch sowas wie Gruppen, wie Gruppendynamik. Ne, was die meisten Menschen tun, muss ja richtig sein. Darauf ist auch Demokratie aufgebaut. Ne, die Masse bestimmt, was richtig ist. Das ist kein biblisches Prinzip. Und dann geht er so ein schmaler, rechts und links stehen relativ steile Felsen, sodass das kanalisiert ist. Also der Weg ist vorprogrammiert, wo es lang geht. Und dann gibt es da so einen kleinen, schmalen Seitenweg mit einer auch recht engen Öffnung. Da muss man sich bücken, wenn man da durch will. Und da steht Jesus und ruft die Menschen heraus. Und wenn man sich gebückt hat, sich gedemütigt hat, da bleibt sogar der Rucksack mit den Sünden, der soll da sogar hängen bleiben. So eng ist das. Und dann muss man da so einen steilen Pfad hochkrabbeln. Und das ist auch anstrengend. Und Jesus sagt, fass dort an, da ist es fest. Und fass dort an und setz deinen Fuß dorthin. Und setz ihn nicht dahin. Wenn du dahin trittst, fällst du runter. Und dann musste ich auch so denken, wir bilden ja auch Gemeinschaften. Die kleinste Gemeinschaft ist die Ehe. Da sind zwei Menschen aneinander gekettet. Wenn einer von beiden einen falschen Tritt tut und rutscht ab, dann spannt sich die Kette. Wenn der andere festhält, dann hält er auch den, der gerade am Rutschen ist. Und in der Gemeinde kann man sich das vorstellen wie ein großes Netz mit vielen Punkten. Die Knoten sind die einzelnen Menschen. Da kann schon mal einer ausrutschen und die anderen fangen ihn auf. Er fällt nicht gleich runter, weil die anderen ihn auch tragen wollen und das Band nicht zerschneiden, das Band der Liebe. Gefährlich wird's, wenn zu viele Punkte loslassen. Wenn alle Punkte nicht halten, dann fällt das ganze Netz. Deswegen ist es wichtig, auf Jesu Worte zu hören, welche Tritte sind sicher, welche Schritte sollen wir aber nicht gehen. Wir sind auf einer Reise und wir kennen nicht den Endpunkt. Jesus nennt ihn ganz bewusst nicht. Wir sollen jederzeit bereit sein. Wisst ihr, auch bei mir im Körper klappert es in letzter Zeit so ein bisschen. Ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht oder ob man einfach nur älter wird, aber es verschiebt sich das Denken ein Stück. Also ich merke, dass auch ich nur Gast auf dieser Erde bin und es wird mir immer wichtiger, dass wir die Ewigkeit ins Auge fassen als Realität, die uns begegnen wird. Je jünger man ist, desto weniger denkt man, geht einen das was an, weil man eine noch endlose Zeit vor sich sieht. Das ist aber nicht so. Und unsere älteren Geschwister, die werden, ja, man steht schon mit einer Tür in der Ewigkeit, ne? Und was ich vorhin schon sagte, ich habe öfter an Betten von alten Menschen gesessen, Tante Lydia zum Beispiel, wie hieß Schwester Sül mit Vornamen, Tante Friedchen, waren mir ganz eindrückliche Wegpunkte, wie Menschen am Ende ihres Lebens so eine Hoffnung, so eine Gewissheit haben, die in ihrem Sterben noch andere trösten wollten. Das bewirkt Jesus und das wünsche ich euch, dass ihr wisst von Herzen, wo die Reise hingeht und dass wir einander helfen auf dem Weg und dass möglichst niemand verloren geht. Möge unser Herr dieses Wort an euch segnen und an mir auch. Amen.